Im Manifestation-Podcast von Invest for Women nehmen wir dich mit auf deinen Weg in die finanzielle Unabhängigkeit als Frau. Dabei erfährst du nicht nur viel über das Investieren und den Finanzmarkt, sondern es geht auch um Female Empowerment, inspirierende Frauen, Mindset-Talks und jede Menge Impulse für mehr Selbstbestimmtheit in deinem Leben. Hallo Nathalie.
Hi Anna.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Manifestation. Ich freue mich richtig, dass wir heute zusammensitzen. Erstmal, uns als Duo gab es noch nicht. Das ist schon ziemlich cool, heute eine Premiere. Und wir haben noch eine weitere Premiere. Und zwar haben wir heute das erste Mal Community Action. Das heißt, wir haben eine Frage an die Community gestellt und haben Antworten bekommen. Wir haben euch nämlich gefragt, was eure größten Finanzfails sind. Und die haben wir gesammelt und wollen wir heute mal zusammen besprechen. Ich bin richtig voller Vorfreude.
Ich auf jeden Fall auch, ja.
Sehr schön. Genau. Vielleicht einmal zur Einordnung, warum wir das machen. Natürlich wollen wir uns hier über niemanden lustig machen, ist ja ganz klar. Wir wollen nur dieses Thema, über Finanzen spricht man nicht, zum einen aufbrechen, weil es einfach super wichtig ist, darüber zu sprechen. Auch wenn man Fehler macht, finde ich es super wichtig, dass man das kommunizieren kann und dass wir da auch einfach ja, möglichst wertfrei drüber sprechen heute und dass wir vielleicht auch mal einordnen können, was zählt denn eher zu den größeren Fails, also wo muss man wirklich aufpassen und welche Fehler kann man vielleicht auch vermeiden, wo können wir vielleicht auch aus den Fehlern der Community lernen, damit wir es in der Zukunft selber besser machen und was ist vielleicht wirklich verkraftbar, wo war man vielleicht ein bisschen zu streng zu sich, oder?
Mhm. Ich bin sehr gespannt.
Yes, ich auch. Vielleicht starten wir einfach mal mit dir. Vielleicht erzählst du uns doch einfach mal, vielleicht startest du einfach, springst mal in die Bresche und erzählst uns, was dein größter Finanzfail war, wenn es einen gab.
Doch, auf jeden Fall. Es gab auf jeden Fall welche. Also ich habe da länger drüber nachgedacht und habe auch überlegt, was, also ab wann ist es ein Finanzfail? Ist es irgendwie ein gewisser Betrag? Und ich habe einfach gemerkt, ich habe ein Muster, das ein Finanzfail also für mich ist. Und zwar, ich habe ADHS und dann habe ich manchmal so Momente, wo ich dann so einen Hyperfokus auf ein bestimmtes Thema habe und dann sage ich, das muss ich jetzt unbedingt mal machen. Und so das Thema kreative Projekte ist immer ganz spannend. Also keine Ahnung, ich überlege, wenn ich mich jetzt ungefähr unbedingt anfange zu stricken und stricke mir das meine neue Persönlichkeit, dann ist es irgendwann, keine Ahnung, das Thema Bügelperlen. Und dann habe ich mir ein Bügelperlset geholt, wo ich mir denke, okay, das sind ja noch so kleinere Summen. Aber irgendwann kann es natürlich sich auch aufaddieren. Also ich habe zum Beispiel eine Tätowiermaschine zu Hause.
Benutzt oder unbenutzt?
Mal benutzt, aber nur kurzzeitig benutzt, bin relativ schnell wieder davon weggekommen. Also
okay,
so eine
spannend.
Sache, wo ich mir denke, das muss nicht sein. Also,
ist vielleicht schon ein kleiner Teaser für unsere Folge, die wir noch aufnehmen. Side Hustles. Stay tuned.
Hast du denn ein Finanzfail?
Ich habe darüber nachgedacht und mir ist, wahrscheinlich habe ich es einfach verdrängt. Also bestimmt gab es sie, ich kann sie nur nicht abrufen. Ich habe aber eher gedacht, wann habe ich mich schlecht gefühlt bei Geldausgaben? Also das habe ich so für mich definiert. Ein Fail ist es, wenn ich mich mit einer Ausgabe irgendwie gar nicht wohlgefühlt habe. Und dann habe ich so reflektiert, dass es häufig war, wenn ich Dinge gekauft habe, auf die ich eigentlich Lust hatte, was zum Beispiel sowas war auch wie Fortbildung oder mal ein schönes Fotoshooting, dass ich da dann irgendwie hübsche Bilder hatte, auch für mein Hobby Tanzen. Aber wenn ich zu dem Zeitpunkt dieses Geld gar nicht gehabt hätte, dann kam so ein schlechtes Gewissen. So, eigentlich ist eine coole Sache. Ich finde Fortbildung irgendwie immer wichtig und immer cool. Selbst wenn du danach merkst, dass es vielleicht gar nicht so dein Thema ist oder du dem gar nicht weiter nachgehen willst, finde ich es immer cool, sich weiterzubilden und Dinge auszuprobieren. Aber man sollte dabei schon gucken, wo man gerade finanziell steht. Und wenn man das Gefühl hat, jetzt gerade ist es eher eng und ich habe noch nicht mal so meine Notfallrücklage, dann ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, sich größere Ausgaben zu gönnen. Und dann hat es sich im Nachhinein doch wie ein Fail angefühlt, weil man es dann in dem Moment auch gar nicht so doll genießen kann. Wenn man doch irgendwie denkt, oh, hätte ich es vielleicht doch nicht gemacht, dann würde ich jetzt, keine Ahnung, besser dastehen, könnte jetzt besser schlafen, könnte mir, keine Ahnung, sicher den Urlaub im nächsten Jahr leisten. Also das habe ich für mich als Finanzfail definiert.
Also nicht das klassische, okay, man bereut das komplett, sondern...
Nee, genau, nicht die Sache an sich war Schrott, sondern der Zeitpunkt irgendwie. Das ist, finde ich, auch schon irgendwie ein kleiner Finanzfail. Genau, sehr gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal rein. Wir können uns ja mal gegenseitig unsere gespeicherten Nachrichten der Community einfach vorlesen und einfach mal kleine Reaction drauf geben, wie wir es einordnen. Also ist es eher in Kategorie eine Superfail, also das machen wir vielleicht mal so eine Skala 1 bis 5, ist noch milde oder 5 Superfail oder natürlich 3 irgendwo in der Mitte, oder?
Finde ich gut. Ich finde super, dass wir es ranken. Okay, aber dann soll ich einfach mal loslegen mit dem ersten, mit der ersten Einreichung hier. Das finde ich sehr spannend. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Der erste Fail ist hier mit dem Freund zusammenziehen.
Spannend.
Punkt, Punkt, Punkt.
Punkt, Punkt, Punkt. Ich liebe Punkt, 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 immer dramatisch. Ja, mit dem Freund zusammenziehen. Würde ich sagen, per se, wenn man es einfach nur aus dem Kontext jetzt gerissen hat, erstmal kein Fail. Aber es kann natürlich zu einem Fail werden, wenn man es nicht schlau anstellt, oder? Was denkst du?
Mhm. Also da kann ich auf jeden Fall aus dem Nickerchen auch sprechen. Also,
mach das gerne.
Sagt, dass man zum Beispiel verschiedene, also ich sag mal so, wenn man zusammenzieht, dann hat man manchmal den Anspruch, okay, man geht natürlich rein, teilt sich alle Kosten und ich weiß nicht, ich hatte auch immer diesen Gedanken, okay, wir machen alles erstmal 50-50. Das funktioniert super gut, solange man irgendwie auf einer ähnlichen Ebene ist, also gleich viel verdient oder beispielsweise beide studieren oder sowas. Mhm. Aber es kann sehr schnell zum Fail werden, wenn man sich die ganzen Ausgaben vielleicht nicht richtig aufteilt. Also wenn man zum Beispiel große Einkommensdifferenzen hat und dann da irgendwie eine Ungerechtigkeit kommt. Oder wenn man sagt, man hat gar keinen Überblick über die Ausgaben. Einer zahlt immer alles und der andere dann praktisch nichts. Also es kann ein Fail werden, höre ich auch oft immer in den Beratungen, dass es gut ist, sich, wenn man sich zusammenzieht, oder wenn man nicht sich zusammenzieht, wenn man zusammenzieht, dass man solche Finanzen mal zusammen auch wirklich mal durchgeht und sich gut aufstellt.
Ja, total, würde ich auch sagen, Struktur direkt am Anfang. Häufig höre ich nämlich auch von den Frauen bei mir in der Beratung, dass sie sagen, es hat sich irgendwie so ergeben. Er zahlt immer die Miete, ich mache irgendwie immer die Einkäufe, dann mache ich auch noch die Urlaube und dann macht er irgendwie die Versicherung. Und dass das nicht auf, also nicht auf einen Cent genau hinhaut, ist okay, aber dass es auch auf mehrere Euros drauf hinausläuft, das macht schon einen Unterschied, weil wenn eine Person immer mehr zahlt als die andere, dann hat man einfach ungleiche Chancen auch im Hinblick auf Rücklagen aufbauen und investieren. Und anderer Fail auch, habe ich auch schon aus einer Beratung gehört, wenn natürlich eine Person alle Möbel mitbringt, ist man natürlich auch voll abhängig, außer du hast natürlich einen Notgroschen und könntest dir von heute auf morgen eine neue Wohnung mit Kaution und mit Mobiliar leisten. Das ist eine andere Sache, aber wenn du halt nichts hast und 100% auf die andere Person angewiesen bist und dir de facto den Lebensstil nur leisten kannst, weil die andere Person das Ganze stemmt, dann hast du natürlich auch wieder eine Abhängigkeit. Dann würde ich sagen, geht das auf jeden Fall in Richtung eher 4-5, was den Fail angeht. Einfach nur mit einem Freund zusammenziehen, ist, glaube ich, eine schöne Sache. Dem müssen wir jetzt keinen Fail-Punkt geben.
Die sehe ich auch so.
Top. Hier, auf jeden Fall hat hier jemand ganz viele neue Hobbys geholt und nie ausprobiert. Würde ich sagen, das ist, geht in deine Richtung.
Ich sehe dich, ich fühle dich.
Genau. Ansonsten ist hier ein Finanzfail eine Person, ich nenne jetzt mal keine Namen von Anbietern, aber die hat halt einfach verschiedenen Finanzanbietern auf dem Markt vertraut, kann man vielleicht grob sagen, in der Kategorie Ausschließlichkeitsvertreter oder Mehrfachagent, also keine freien Maklerinnen und Makler und hat damit einen Fail hingelegt. Was sagst du dazu? Also hier steht explizit Männern vertraut.
Diese Beichte finde ich ganz spannend tatsächlich, weil das hören wir auch ganz oft in Beratungen von Frauen, dass sie sich wohler fühlen, auch von Frauen beraten zu werden. Das ist das
voll.
Immer mehr auf Augenhöhe und irgendwie kann man da mehr, ich sag mal, die Lebensrealitäten sind näher beieinander.
Ja, man hat häufig diese Momente ganz oft, wo man sagt, ja, same, ging mir auch so oder bin der dann dead, so quasi. Also, dass ich sagen kann, ja, so ging es mir auch, als ich Studentin war oder als ich den ersten Job hatte oder diese Fehler habe ich auch mal gemacht. Also, dann ist einfach eine andere Höhe, als wenn da jemand vielleicht auch mit einem Anzug steht und sich sehr wichtig fühlt, gerade in so einem Setting, wie jetzt in einer Bank zum Beispiel, dann ist mal alles sehr hochgestochen und man hat eh schon das Gefühl, man versteht gar nicht so richtig, was da abläuft vielleicht als Kundin und dann werden einem noch irgendwelche Zahlen vorgerechnet auf die Schnelle und dann hier, mach einfach. Ne? Mhm. Also das ist schon mal irgendwie ein ganz anderes Surrounding als bei uns meistens, weil wir auch viel tatsächlich, also hauptsächlich würde ich sagen, die Beratung online machen. Klar kommen einige aus dem Kieler oder Schleswig-Holsteiner Umland auch bei uns vorbei, aber häufig ist das schon ein angenehmeres Setting, wenn du dein Beratungsgespräch in deiner Wohlfühlatmosphäre auch machen kannst. Ne? Mhm.
Ja, und dann auch so ein bisschen freier sprechen kannst. Ne? Also wie du schon meintest, wenn man dann irgendwie in einen fremden Raum geht und alles ist, wie gesagt, alles sehr clean, alles sehr fromm und dann geht es irgendwie darum, auch über Ziele zu sprechen. Eigentlich redet man da nicht über Ziele.
Also fragt ja niemand, oder?
Nee, null.
Sagen eher so, du bist jetzt in der und der Lebensphase, eigentlich musst du das und das jetzt mal auf die Kette bekommen haben und hier ist irgendwie ein Vertrag. Mach mal.
Ja.
Ja.
Also wo ordnen wir das ein in der Finanz-Fail-Skala?
Also ich würde sagen, der Fail daran ist eigentlich blindes Vertrauen. Ich finde, es ist mir wichtig, auf sein Bauchgefühl und auch sein eigenes Köpfchen mit einzuschalten und einfach nicht per se allem zu glauben, was man hört, sondern wirklich aktiv mitdenken und da auch auf seine Instinkte vertrauen, oder?
Mhm.
Also würde ich sagen, so ein mittlerer Fail, finde ich.
Den man da gut umgehen kann, sozusagen.
Ja.
Ja.
Okay. Magst du die nächste vorlesen?
Ja, wir haben hier die Beichte, gespartes Geld auf einem Depot anzulegen, was leider auf meinen Ex-Mann lief.
Ei, ja, das ist ein super Fail, würde ich sagen.
Mhm.
Ich glaube, das ist richtig wichtig. Eigene Konten haben, eigene Depots haben.
Ja, also auch wenn man verheiratet ist, man kann ja auch gemeinschaftliche Depots machen. Da muss man auch gucken, dass man eine Regelung findet, was passiert in der Rahmen der Trennung. Aber so das Geld auf das Konto des Ex-Manns legen, dann ist es ist es da. Da hast du natürlich keine Ansprüche mehr drauf, ne?
Ich habe das sogar auch von einer Frau in meiner Beratung gehört, dass sie sagte, sie hatten eine private Rentenversicherung, die auf seinen Namen lief. Sie hat jahrelang in seine Rente eingezahlt und natürlich war er weg, weil, ich meine, auch rechtlich hat es ja gar keinen Bestand zu sagen, ich habe da eben eingezahlt. Genau das Gleiche, wenn eine Person ein Haus baut und die andere den Kredit mit abbezahlt, aber nicht im Grundbuch steht, solche Sachen, die muss man vorher klären. Das geht nicht, dass du am Ende denkst, ja, wir sind ja cool miteinander und da wird das schon, wir werden eh, ne, wir gehen zusammen den Weg bis zum Ende. Ja, aber das Ende kann man immer früher kommen, ohne dass jemand stirbt.
Ja,
das ist ja so.
Und ich meine, auch selbst wenn man mit drin steht, also zum Beispiel jetzt auch bei einem gemeinschaftlichen Konto oder bei einem gemeinschaftlichen Depot, ist es ja trotzdem so, dass man ja theoretisch, ja, beide haben vollen Zugriff. Also theoretisch kann ja immer jemand was leerräumen.
Stimmt.
Und um auch deinen Gedanken weiterzuspinnen, was du vorhin meintest mit der Altersvorsorge, hatte ich auch mal den Fall, dass der Mann eine Altersvorsorge abgeschlossen hat für die Frau und die dann einfach ohne ihr Wissen das auch gekündigt hat und das Geld einfach mitgenommen hat. Also da seine eigenen Sachen in seinen eigenen Händen haben, ist unfassbar wichtig.
Ja, das würde ich schon sagen, ist ein super Fail. Da auf jeden Fall drauf achten. Den Fehler sollten wir nicht machen.
Ja.
Okay.
So. Oh. Mega-Fail haben wir
ihn genannt. Mega-Fail ist eine 5. ich würde mal einen anderen weitermachen, ein bisschen fachlicher. Ich habe einen Riester-Vertrag und glaube, dass der mich nur kostet und nichts bringt. Kann man das per se sagen, Nathalie?
Ja, ist schon eine pauschale Aussage. Also man kann nicht einfach pauschal sagen, ob ein Riester-Vertrag sinnvoll ist oder nicht. Es kommt total auf die Lebenssituation an. Also wenn man Riestert und man hat mehrere Kinder zum Beispiel, kann das auch sehr sinnvoll sein. Das müsste man wirklich im Individualfall prüfen. Das heißt, an die Person, die es eingeordnet hat hier oder eingetragen hat, wir können da gerne mal drüber sprechen.
Ja, genau. Und ansonsten guck erstmal, hast du viele Kinder? Es gibt ja extra Pauschalbeträge pro Kind. Und ob du ein geringes Einkommen hast, ist ja auch wichtig. Denn die Berechnungsformel, wie viel du einzahlen musst für die vollen Förderungen, liegt ja auch daran, wie viel Gehalt du letztendlich hast. Und wenn du zum Beispiel nur Teilzeit arbeitest, weil du eben das Elternteil bist, was erzieht und mehrere Kinder hast, dann kann es schon Sinn machen. Kleiner Tipp, gibt auch einen Rechner von der Deutschen Rentenversicherung, wo du einfach mal deine Daten eingeben kannst. Sind nur 4 Informationen, die du teilen musst und dann wird auch errechnet, wie viel du mindestens einzahlen musst für die vollen Förderungen. So kannst du schon mal gucken, ob das ungefähr hinhaut. Genau, und wenn man da noch Unterstützung braucht, kann man sich auch bei uns melden.
Ja.
Genau.
Okay, dann haben wir hier noch einmal das Thema Einzelaktienkauf, die dann abgeschmiert ist.
Ja, habe ich schon gesehen, auch hier ein Wirecard-Aktien gekauft. Also ein paar haben auch hier Aktienfails eingereicht. Einzelaktien haben hohes Potenzial für hohe Rendite, aber genauso natürlich, das ist ja immer eine Schwankungsbreite. Ne? Die geht nach oben und nach unten. Das heißt, man muss seine eigene Risikobereitschaft kennen. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass man einmal überlegt, bist du eher risikoaffin oder risikoavers und wie sind auch deine Rücklagen, wie ist deine sonstige Strategie? All-in zu gehen, wenn du nichts anderes hast, in Einzelaktien, per se würde ich sagen Fail. Und wenn du dich für Investment mit Einzelaktien entscheidest, dann solltest du es genau prüfen. Also da ist super viel Background-Wissen, auch super viel Recherche nötig, weil man die einzelnen Unternehmen und auch ein paar Kennzahlen doch irgendwie kennen sollte, bevor man einfach jetzt einen Trend verfolgt. Zum Beispiel Wirecard, keine Ahnung, Telekom, Lufthansa. Es gab ja so viele Aktientrends und ich glaube, die wenigsten haben sich damit tatsächlich befasst, sondern haben vielleicht in irgendwelchen Zeitungen, Social Media davon gehört oder der Nachbar hat es empfohlen und dann einfach blind verfolgt. Also das höre ich häufiger, wenn Einzelaktien gekauft wurden, dann frage ich immer explizit nach, warum hast du genau diese Aktie gekauft? Ja, mein Papa hat gesagt, es ist gut. Oder ja, habe ich von einer Freundin aufgeschnappt, hat ein Kumpel gesagt, mein Freund macht das auch. Oder hast du schon mal, was sind so deine Erfahrungen aus den Beratungen, wenn es um Einzelaktien geht?
Ja, auch viel dieses, ja, ich mag das Unternehmen.
Ja, stimmt. Ich mag ja Louis Vuitton, deswegen habe ich auch Louis Vuitton-Aktien.
Also ja, es ist halt nicht sehr, ich sag mal so, nicht sehr analytisch. Ne? Also so nach Bauchgefühl Aktien kaufen ist halt einfach... Ist halt, man pokert dann und deswegen genau, ist es vielleicht jetzt in dem Fall Lehrgeld gewesen. Also ich glaube, Wirecard, das hängt noch viel in den Knochen, die damit beteiligt waren. Aber genau, wie du sagst, also als Beimischung bei dem richtigen Risikoprofil, vielleicht auch bei einem gewissen Vermögen, kann man das auf jeden Fall schon nochmal überlegen. Aber das ist jetzt auch nichts, was man dann irgendwie beim Investmentstart irgendwie auf der Reise angeht oder so.
Nee, auf keinen Fall. Dann noch ein Finanzfail, unnötige Abos, den finde ich nochmal spannend. Was sagst du dazu? Hast du auch schon mal unnötige Abos gehabt?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin sehr harsch mit meinen Abos. Ich habe nämlich letztens, also ich setze mich da auch immer mal wieder ran, also erst generell, ob ich ein Abo abschließe, muss ich wirklich stark in Erwägung ziehen, ob sich das wirklich lohnt. Und ich track das auch immer mal wieder. Also, oder check nach so einem halben Jahr, ja. Ich habe ein Magazin abonniert, das ist gar nicht mal so günstig. Und ich habe immer gesagt, okay, ich habe da voll viel Mehrwert rausgezogen, weil ich dieses Magazin total toll finde und ganz viel daraus lerne.
Cool.
Aber wenn ich merke, jetzt bin ich an diesem Punkt, wo ich sage, habe ich nicht jetzt andere Bücher, die ich gerade noch lesen möchte? Vielleicht ist das Magazin eher so unwichtig geworden, vielleicht werde ich es wieder kündigen. Also,
ja,
dass man einfach mal sagt, okay, man prüft das immer mal wieder. Ich weiß nicht, hast du unnötige Abos oder wie?
Also, die meisten Abos teile ich mir tatsächlich immer mit Friends oder auch mit meinem Partner. Also, wenn es zum Beispiel um sowas wie Streaming-Dienste geht, dass wir immer versuchen, da so einen Family- oder Friends-Tarif zu holen. Und das spart auf jeden Fall schon mal. Und auch, wenn wir zum Beispiel eine Serie mal geguckt haben, dann holen wir uns dafür explizit das Abo. Dann kündigen wir es aber auch wieder, wenn wir dann auf einem anderen Anbieter eine andere Serie oder Film schauen wollen. Also, dass man das immer so ein bisschen switcht. Auch ein guter Tipp, den ich für mich mitgenommen habe, ist, wenn ich mal irgendwie ein Abo ausprobieren möchte oder auch so Probemonate, ich mache immer direkt danach die Kündigung fertig. Ich stelle mir nicht erstmal einen Timer oder schreibe mir das Kalender so dann kurz vorher kündigen, sondern tatsächlich, wenn man zum Beispiel ein 3-Monats-Probeabo irgendwo sich mal gönnt, dann kann man auch direkt kündigen und es laufen trotzdem 3 Monate durch. Also wird einem nicht direkt wieder der Zugang gesperrt. Das heißt, kann man lieber direkt alles kündigen. Und eine Kündigung rückgängig zu machen, ist logischerweise viel einfacher, weil die Anbieter wollen ja gar nicht, dass man geht. Das heißt, das ist dann doch, wenn man sagt, nach 3 Monaten hat sich voll bewährt, dann lieber das nochmal umstellen, als es zu vergessen. Das würde ich auf jeden Fall mitgeben. Ja, und ansonsten auch ehrlich zu sich sein. Gerade solche Abos wie Fitnessstudio oder irgendwelche Sportkurse, da denkt man ja immer, ja, ich will es ja eigentlich machen. Ja, aber machst du es wirklich? Muss es noch ein halbes Jahr da schlummern? Habe ich jetzt auch gerade im letzten Jahr gehabt, dass ich sehr an einem Abo geklammert habe, weil ich es einfach super gerne wieder nutzen wollte, aber einfach feststellen musste, ich habe da 50 Euro für ein halbes Jahr gezahlt. 50 mal 6 sind 300 Euro. 300 Euro hätte ich jetzt auch direkt wieder für was anderes ausgeben können, die ich jetzt nicht mehr habe und ich habe keinen Mehrwert rausgezogen. Auch wenn ich super gerne weitermachen würde, es passt gerade nicht in meinen Alltag rein, deswegen habe ich es gekündigt. So, deswegen würde ich sagen, unnötige Abos. Mittlerweile läuft es, aber ich glaube, bei vielen ist da nochmal ordentlich was rauszuholen.
Ich habe auch da mal eine Kundin von mir hat erzählt, sie macht das auch immer so im Sommer, wo sie eh kein Netflix guckt.
Ja,
dann kündigt sie das immer und holt sich das gut immer nur zum Winter. Das finde ich auch irgendwie ganz, ganz smart.
Also, ja, doch, ja, voll. Was hast du noch mitgebracht?
So, haben wir hier ein Thema, das könnte ja eigentlich auch schon fast eine ganze Folge füllen, meiner Meinung nach. Heiraten ohne Ehevertrag.
Oh ja, das stimmt. Ja, witzigerweise hast du da ja auch ein richtig cooles Buch zugelesen, was ich mir gerade ausgeliehen habe. Das finde ich nämlich auch ein richtig spannendes Thema, weil es ja mir auch immer wieder in den Beratungen begegnet. Ehevertrag wird immer noch so verpönt, so als was Unromantisches oder mein Mann liebt mich nicht, er will einen Ehevertrag. Aber eigentlich solltest du als Frau vielleicht auch eher einen Ehevertrag haben wollen, weil gerade im Thema Familiengründung, was einfach immer noch bei vielen logischerweise ein Thema ist, dass man irgendwann auch eine Familie haben möchte, sind wir Frauen biologisch einfach benachteiligt, weil wir logischerweise, während wir ein Kind austragen und stillen und das Kind großziehen, nicht arbeiten können oder nicht im vollen Umfang arbeiten können. Deswegen ist es einfach super wichtig, seine Vorsorge zu sichern. Deswegen finde ich es überhaupt nicht unromantisch, einen Ehevertrag zu haben, sondern ja, blind reingehen ist halt einfach der weniger smarte Weg, oder?
Sagst total. Du? Vor allem, weil wir ja gar nicht sagen, wir heiraten ohne Ehevertrag oder mit, sondern wir heiraten immer mit einem Ehevertrag. Also wir, ja, nichts anderes unterschreiben wir ja beim Standesamt.
Das stimmt, das ist ja schon ein Vertrag.
Genau, und den können wir einfach nur anpassen. Also ja, diese Möglichkeit, sich zu nehmen, da einfach individuell seine Themen mit abzudecken, ist total wichtig. Und da würde ich auch sagen, sollte man diesen Schritt vorab auch gehen, damit man später zum Beispiel im Falle einer Scheidung, also wir gehen ja wirklich vom Worst Case aus,
ja,
ne? Also
genau.
Verträge sind ja nur dafür da, wenn man sich mal nicht versteht, so, dass man dann vielleicht auch jeder einen Anwalt da oder eine Anwältin mit reinnimmt ins Boot und da seine Interessen auch vertritt, weil am Ende des Tages eine Scheidung ist auch wahnsinnig teuer.
Ja.
Das heißt, wenn man vorher alles klärt, dann wird es später alles viel, viel entspannter.
Ja, ja, definitiv. Also heiraten ohne Ehevertrag, das haben wir gerade gar nicht mehr gerankt, wie hoch ist der Fail-Radar?
Ja, also es ist halt immer noch, wie du sagst, es ist halt verpönt. Ich finde, es ist kein Fail im Sinne von, wenn man schon geheiratet hat, weil man kann einen Ehevertrag auch noch nachträglich machen.
Guter
also
Tipp.
Großer Appell an alle Verheirateten. Deswegen ist es ein Fail, den man gut noch rückgängig machen kann.
Ja, also noch kein Super-GAU. Und die Abos, wie haben wir die gerankt? Unnötige Abos, vielleicht eine 2-Fail. Kommt auf das Abo an. Wenn es jetzt sowas Überteuertes ist, wie jetzt, keine Ahnung, gibt ja auch teilweise so Abo-Fallen, also ich sehe das immer zum Beispiel, wenn ich jetzt mal Haushaltsartikel bestelle, zum Beispiel bestelle ich mir manchmal Spültabs, ich weiß, könnte ich auch im Rossmann oder DM kaufen, aber dann gibt es ja immer diese Abo-Version. Ich glaube, sowas lohnt sich nicht, wenn du jetzt Waschmittel, Spültabs, wenn du alles als Abo kaufst, ich glaube, das ist dann eher ein größerer Fail. Wenn du nachher, keine Ahnung, stapelweise Spültabs in deiner Garage parken musst, weil dieses Abo zu häufig ist. Ich finde, man kann sich auch überabonnieren.
Ja, auch diese ganzen Abo-Funktionen auch bei Amazon. Also ich kann zum Beispiel meine Algenöltabletten kann ich auch im Abo bestellen.
Ja, ja.
Also ja, das muss man nicht machen. Ne?
Muss man nicht machen. Nee, also unnötige Abos, kleiner Fail.
Aber was mir da auch noch eingefallen ist, weil das hatte ich tatsächlich mal, ich hatte mal so, so ein Abo, da konnte man so kleine Hörbuch-Snippets sozusagen hören. Aha. Und das hat sich automatisch verlängert. Und ich habe das irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. War jetzt auch nicht so teuer aufs Jahresabo gesehen, aber die haben es halt abgebucht, ohne dass ich es eigentlich wirklich wollte. Und man kann tatsächlich, ich weiß nicht, ob es bei allen Stores so ist, aber man kann rückwirkend sagen, ich wollte dieses Abo gar nicht. Dann kann man es rückerstatten. Also falls jetzt irgendwie zum Jahresende irgendwie was verlängert wurde, kann man das nochmal versuchen
zu voll gut. Sehr gut. Ich guck mal, ob wir noch irgendwas nicht besprochen haben.
Es gibt hier Festgeld.
Oh ja, Festgeld. 3% für 5 Jahre. Was hältst du von diesen Konditionen?
Also für die Laufzeit finde ich es, also es ist kein Riesen-Fail meiner Meinung nach, aber es geht deutlich besser. Vor allem, wenn man überlegt, dass da 5 Jahre das Geld festgelegt ist.
Ja.
Also generell bin ich großer Fan, oder sind wir auch der Fan vom Tagesgeld, weil es einfach flexibel ist. Wenn man jetzt wirklich weiß, keine Ahnung, in 3-4 Jahren hat man eine sehr, sehr große Ausgabe und das Geld...
Genau, zum Beispiel Abschlussfinanzierung für den Hauskredit oder eine Anzahlung für irgendwas Größeres. Wenn man wirklich schon weiß, das ist diese fixe Summe, dann für 1-2 Jahre wird es ja keinen Sinn machen, das Geld zu investieren, weil das ist zu hohes Risiko. Tagesgeld haben wir geringere Zinsen. Ich finde, für solche Fälle ist ein Festgeldkonto eigentlich ganz cool.
Mhm.
Aber 5 Jahre ist schon sehr weit in der, also sehr weit in der Zukunft. Und da könnte man vielleicht trotzdem noch mal woanders mehr rausholen oder zumindest mehr Flexibilität benötigen, oder?
Genau, also würde ich auch mitgehen. Also es hängt natürlich auch ein bisschen auf das Risikoprofil, kommt natürlich auch drauf an. Ja. Aber grundsätzlich würde ich sagen, auch bei 5 Jahren kann man schon drüber nachdenken, ob man da nicht mehr rausholen möchte. Ja.
Gerade weil wir auch festgestellt haben, ich weiß nicht mehr, wann das war, vor kurzem hatten wir doch noch so 4% auf dem Tagesgeld. Jetzt haben wir irgendwie 2%. Da sieht man ja, wie schnell das schwankt. Stell dir mal vor, du sicherst dir heute Kondition 3% und morgen steigen die Zinsen auf 4. Wie doll ärgerst du dich denn, wenn du es flexibler und besser haben könntest und du hast 5 Jahre dein Geld jetzt angelegt für einen schlechteren Tarif?
Ja, also ich würde sagen, es ist eher nischiger, nicht für alle sozusagen. Also ich brauche nicht jeder ein Festgeldkonto, auf keinen Fall.
Also würde ich sagen, ist ein kleinerer bis mittlerer Fail, 2 bis 3.
Ja. Also hier, um Emoji zu urteilen, war das für die Person auf jeden Fall ein Fail.
Ja, wirklich. Ja. Dramatischer Emoji. Den einen würde ich nochmal mitnehmen, da weiß ich gar nicht genau, was ich dazu sagen soll, aufs erste Lesen. Hauskauf mit Schwiegereltern. Sie haben lebenslanges Wohnrecht. Hausverkauf jetzt plus minus null für uns. Wein-Emoji.
Ich fühle mir mal an, es geht jetzt darum, wenn die Eltern natürlich ein lebenslanges Wohnrecht haben, oder die Schwiegereltern, dann ist natürlich die Immobilie auch weniger wert.
Mhm.
Weil wenn du das Haus dann weiterverkaufen möchtest, das nehme ich jetzt mal
raus. Also quasi, dass die das Haus weiterverkaufen wollen mit den Eltern noch drin.
Die haben ja Wohnrecht, also auch wenn du das Haus verkaufst, soweit ich weiß.
Klar, und das heißt, die würden sie auch keine Miete zahlen, nehme ich an, oder? Wohnrecht, ist es mit Miete oder ohne Miete? Was würdest du sagen?
Ich glaube, also...
Verstehst du die Frage?
Ich denke, das geht ja schon... ohne Miete ist das dann ja schon.
Mhm.
Also,
so hätte ich es jetzt auch verstanden. Ja. Also, dass die neuen Eigentümer von dem Haus quasi gar nichts davon haben. Erst in dem Moment, wo die Schwiegereltern irgendwann das Haus verlassen, dann könnten sie es halt selbst nutzen oder vermieten. Das heißt, plus minus null ist dann gerade kein Wert.
Oder es kann auch sein, dass die Schwiegereltern eine Wohnung haben in dem Haus und dadurch natürlich, dass den Hauswert selber, also die kriegst du ja auch nicht mehr raus sozusagen. Das heißt, du kaufst sie dann mit als Mieter.
Ja.
Oder nicht Mieter, aber als Mitbewohner.
Ja. Mehr oder weniger. Das klingt schön.
Genau, und dadurch ist es natürlich dann für alle zukünftigen Käuferinnen und Käufer unattraktiver. Ne? Und dadurch sinkt der Wert der Immobilie.
Mhm.
Also, ja, das ist ein großer Fail.
Ja. Ja. Also alle Konditionen immer kennen, würde ich sagen, ist wichtig. Eine weitere Zuhörerin hat Folgendes eingesendet. Und zwar sagte sie, zu gierig geworden mit Aktienderivaten. Zuerst gute Gewinne, die habe ich dann leider verspielt. Was sagst du dazu? Ich würde sagen, das geht so in Richtung spekulative Geldgeschäfte. Vielleicht hast du da nochmal einen Take zu. Was würdest du sagen?
Ja, also ich würde sagen, die Person hat ja auch schon selber in ihrer, in ihrer Nachricht so ein bisschen eingeordnet, ne? Dass sie gierig geworden ist. Ich glaube, das ist am Ende auch die Krux. Also wir hatten das ja vorhin auch bei dem Thema Aktien, dass an sich eine Beimischung bei einem gewissen Risikoprofil, ab einer gewissen Erfahrung sinnvoll sein kann. Aber man darf halt auch nicht nach diesem schnellen Geld eifern. Ne? Also das haben wir auch ganz viel bei Krypto. Kann man natürlich auch beimischen, aber man sollte da nicht denken, man wird schnell reich. Auch ganz beliebt sind ja gerade auch Hebelzertifikate. Da kann man ja auch mittels Fremdkapital auch nochmal Gewinne mutmaßlich schneller erzielen, aber dementsprechend auch viel mehr Geld verlieren.
Ja.
Also ich denke, das ist das, dass man rational und rational an die ganze Sache herangeht und sich da reinlässt.
Ja, total. Ich habe auch das Gefühl, die Finanzbranche ist leider ja auch häufig in einem schlechten Ruf wegen so Menschen, die dir irgendwie kurzfristig schnell viel Geld versprechen. Ne? Komm in meine Gruppe, ein Jahr 7 Millionen oder 7 Jahre 1 Million, ich weiß nicht. Also so oder so, wenn jemand wirbt mit schnellem Geld in kurzer Zeit, werde reich, ich habe es geschafft, du schaffst es auch. Lauf nicht, renn weg von dieser Person. Also das ist so, nein, das sage ich auch jeder Frau wieder, die sich bei uns meldet. Wenn dein Ziel ist, schnell reich zu werden und irgendwie so eine Wunderlösung zu haben, die niemand anders kennt, komischerweise, dann wirst du bei uns nicht fündig, weil im Endeffekt Zeit brauchen wir immer, um wirklich nachhaltig Geld aufzubauen. Und wenn es jetzt irgendwie hohe Chancen gibt, dann birgen hohe Chancen auch immer hohes Risiko. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Also ist es, welchen Fail-Punkt gibst du denen, 1 bis 5?
Ja, also ich sag mal so, es klingt jetzt als, also wenn sie sagt, sie hat gute Gewinne erzielt, die dann sie wieder verspielt hat, klingt für mich zumindest so, als hätte sie das eingelegte Geld nicht verloren. Mhm. Das ist schon mal, sonst wäre es ein richtiger, massiver, krass Fail.
Ja,
so.
Je nachdem, wie viel Geld man reingesteckt hat, ne, und ob man das Geld gebraucht hätte.
Genau.
Gibt ja auch Leute, die sagen, ich fahre mit 500 Euro nach Las Vegas oder gehe in die Spilo. Dann ist es halt das Spielgeld. Aber wenn man sagt, ich habe eine Hypothek auf meinem Haus, weil ich spielsüchtig bin, ist das eine ganz andere Sache.
Ja.
Also, ne? Genau. Es gibt immer Range. Und
also unter Vorbehalt, es war kein Spielgeld. Und dann würde ich sagen, das ist schon ein großer Fail eigentlich.
Ja.
Aber man hat daraus was gelernt.
Ja.
Oder wie denkst du, ist das ein...
Ja, genau. Solange man was daraus lernt und Erkenntnis daraus zieht, finde ich, sind Dinge auch teilweise wertvoll. Dass man auch mal nicht so gute Dinge erlebt, wenn man sie für sich einordnen kann und daran wachsen kann, dann ist es doch kein Fail, wenn es ist ein Learning. Guck mal.
Gutes Mindset.
Gutes Mindset. Sehr gut. Vielleicht fragst auch du dich jetzt, ob deine Situation, die du schon erlebt hast oder auch in der du aktuell noch steckst, ein Finanzfail ist, sei es jetzt irgendwie ein gestartetes Investment, was nicht so läuft wie erwartet oder ein Vertrag, bei dem du irgendwie Zweifel hast, ob er die, ob er dir nützt, ob die Konditionen für dich richtig sind, dann trag dich doch super gerne auch auf unsere Warteliste ein und schau mal mit uns, beziehungsweise mit unserem Team, mit unseren Beraterinnen da mal gemeinsam rein und schau, ob es ein Finanzfail ist oder doch besser, als du denkst. Ja, und von dir, Nathalie, würde ich super gerne mal hören, was so deine Learnings, Erkenntnisse, was dein Feedback quasi zur heutigen Folge ist.
Ja, also ich finde auf jeden Fall spannend zu sehen, also dass da generell auch so offener Austausch passiert ist. Also ich bin total froh, dass darüber jetzt auch gesprochen wurde.
Oder über Geld spricht man und wir müssen uns über nichts sorgen, nicht zu viel Scham haben. Alles, was man ausspricht, erleichtert einen, oder?
Auf jeden Fall. Und dann kann man natürlich auch voneinander lernen. Ne? Also je nachdem, wenn es kleinere Sachen sind, wo man sagt, das ist wie so ein Lerngeld, hatten wir vorhin ja auch angesprochen, dann ist es ja cool, wenn es dann maßgeblich dafür sorgt, dass man langfristig gute Geldentscheidungen trifft.
Mhm.
Deswegen, glaube ich, kann man das auch alles, man sollte sich nicht allzu fertig machen. Dinge, die passiert sind, sind passiert, aber
total.
In Zukunft sollte man dann Learnings mitnehmen.
Finde ich auch. Einfach nicht zu lange etwas festbeißen. Geld, was man einmal jetzt verloren oder in Sand gesetzt hat, ist halt weg. Deswegen lieber positiv in die Zukunft starten und nicht altem hinterher trauen, was man nicht so gut gelaufen ist. Wie gesagt, alles ist ein Learning. Man kann aus allen Situationen irgendwie das Beste machen und auch wichtig, sich Hilfe zu suchen und Austausch, in den Austausch zu gehen, würde ich sagen, oder?
Definitiv.
Sehr cool. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ich fand es mega cool, die Community mit reinzubeziehen. Gebt uns da gerne Feedback, ob es euch genauso gut gefallen hat. Dann nehmen wir das super gerne häufiger mit rein. Auch wenn ihr vielleicht irgendwie Themen habt, die ihr gerne besprochen haben wollt, folgt uns gerne da auf Instagram und schreibt euer Feedback an uns. Dann fragen wir euch häufiger mal und dürft euch immer mit zu Wort melden. Sehr cool. Hat mir Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.